Ich danke Professor Liesmann für die Einladung, insbesondere deshalb, weil das, was ich Ihnen vortragen möchte, für so gut wie alle, jedenfalls meiner Erwartung gemäß, etwas völlig Neues sein wird. Und nicht nur Neues, sondern auch etwas Unerhörtes. Ich möchte Sie einfach bitten, sich zurückzulehnen und versuchen, meinen Gedankengängen, die ich in Schritt für Schrittweise vortragen werde, ruhig zu folgen. Zunächst ein paar Bemerkungen über das, was ich das Problem gesellschaftlicher Ordnung nenne. Robinson Crusoe allein auf seiner Insel kann tun und lassen, was er will. Die Frage nach Regeln geordneten menschlichen Zusammenlebens stellt sich für ihn einfach nicht. Diese Frage kann naturgemäß erst dann auftreten, wenn eine zweite Person, nämlich Freitag, die Insel betritt. Doch auch dann bleibt die Frage so lange irrelevant, solange es keine Knappheit gibt. Angenommen, es handle sich bei der Insel um das Schlaraffenland oder um das Paradies. Alle äußeren Güter existieren im Überfluss. Sie sind freie Güter, so wie die Luft, die wir atmen, normalerweise ein freies Gut ist. Was auch immer Robinson mit diesen Gütern gegenwärtig anstellt, seine Handlungen haben weder Rückwirkungen auf seinen eigenen zukünftigen Gütervorrat noch auf den gegenwärtigen oder zukünftigen Vorrat derselben Güter seitens Freitag und umgekehrt. Es ist deshalb ausgeschlossen, dass es zwischen Robinson und Freitag jemals zu einem Konflikt hinsichtlich der Verwendung dieser Güter kommen kann. Ein Konflikt ist erst dann möglich, wenn Güter knapp sind. Und erst dann wird es zum Problem, Regeln zu finden, die ein geordnetes, konfliktfreies Zusammenleben zwischen Menschen ermöglichen. Im Schlaraffenland gibt es nur ein knappes Gut, nämlich den physischen Körper einer Person und dessen jeweiligen Standplatz. Robinson und Freitag haben jeweils nur einen Körper und einen Standplatz. Sie können nicht gleichzeitig an mehreren Standorten anwesend sein und sie können nicht gleichzeitig sämtliche ihrer Bedürfnisse befriedigen. Vielmehr müssen sie unaufhörlich zwischen besseren und schlechteren Standorten und vorrangigen und nachrangigen Bedürfnissen wählen. Doch damit kann es dann auch zwischen Robinson und Freitag zu Konflikten kommen. Robinson und Freitag können nicht gleichzeitig denselben Standplatz einnehmen wollen, ohne dabei in einen physischen Konflikt miteinander zu geraten. Deshalb muss es selbst im allgemeinen Überfluss des Schlaraffenlandes Regeln des Zusammenlebens geben. Regeln nämlich hinsichtlich der Platzierung und räumlichen Bewegung von Personen. Und außerhalb des Schlaraffenlandes, im Reich der Knappheit, muss es darüber hinaus Regeln geben, die den Umgang nicht nur mit Personenkörpern und ihren Standplätzen, sondern mit allen knappen Gütern so ordnen, dass sämtliche möglichen Konflikte ausgeschlossen werden können. Und dies ist das Problem gesellschaftlicher Ordnung. Nun komme ich zur Problemlösung. Vorschläge zur Lösung des Problems gesellschaftlicher Ordnung gibt es viele. Und diese Vorschlagsvielfalt hat häufig dazu beigetragen, dass die Suche nach einer einzigen, korrekten Problemlösung vielfach für illusorisch gehalten wird. Und doch gibt es eine seit langem bekannte, korrekte Lösung und für einen moralischen Relativismus besteht deshalb keinerlei Grund. Die Lösung des Problems gesellschaftlicher Ordnung ist die Idee des Privateigentums. Zunächst möchte ich die Lösung für den speziellen Fall des Schlaraffenlands formulieren
und anschließend für den allgemeinen Fall einer Welt, die durch allumfassende Güterknappheit gekennzeichnet ist. Im Schlaraffenland besteht die Lösung in einer ganz einfachen Regel, die bestimmt, dass jede Person ihren Körper überall platzieren und hinbewegen darf, vorausgesetzt nur, dass die Standorte nicht bereits vorher von den Körpern anderer Personen eingenommen worden sind. Und außerhalb des Schlaraffenlandes besteht die Lösung in vier logisch miteinander verbundenen Regeln. Erstens, jede Person ist der private, exklusive Eigentümer ihres physischen Körpers. Ich darf Freitag nur tätscheln, wenn er dem zustimmt. Wenn er dem nicht zustimmt, dann handelt es sich um eine Eigentumsverletzung. In der Tat, wer sonst, wenn nicht Robinson, sollte der Eigentümer von Robinsons Körper sein? Freitag oder Robinson und Freitag zusammen, gemeinsam? Aber dann würde Konflikt nicht zweckgemäß vermieden, sondern erzeugt und geradezu vorprogrammiert. Zweitens, jede Person ist darüber hinaus privater Eigentümer aller derjenigen naturgegebenen Güter oder Dinge, die sie zuerst als knapp wahrgenommen und mit Hilfe ihres eigenen Körpers zu nutzen und bearbeiten begonnen hat. Das heißt, bevor dieselben Güter von anderen Personen als knapp wahrgenommen und benutzt worden sind. Wer sonst, wenn nicht der erste Nutzer, sollte ihr Eigentümer sein? Der zweite Nutzer oder der erste und der zweite gemeinsam? Doch dann wiederum würde Konflikt zweckwidrig erzeugt, anstatt vermieden. Drittens, jede Person, die mit Hilfe ihres Körpers und anderer von ihr ursprünglich angeeigneter Dinge oder Güter dann weitere Güter herstellt, wird damit zum Eigentümer dieser zusätzlichen Güter. Vorausgesetzt nur, dass sie im Produktionsprozess nicht die physische Integrität des Eigentums anderer Personen unaufgefordert verletzt. Und viertens, nachdem ein Gut erstmals von einer Person angeeignet worden ist, indem Menschen es, wie John Locke ausgedrückt hat, ihre Arbeit mit ihm gemischt haben, kann Eigentum an ihm und allen weiteren mit seiner Hilfe hergestellten Güter nur noch auf dem Weg einer freiwilligen, das heißt konfliktfreien und wechselseitig vorteilhaften Eigentumsübertragung von einem früheren auf einen späteren Eigentümer erfolgen. An dieser Stelle kann ich mir eine ganz ausführliche, sowohl ethische als auch ökonomische Rechtfertigung dieser Regeln ersparen. Ich habe das an anderen Stellen gemacht, insbesondere in meinem Buch über Economics und Ethics of Private Property. Aber hier möchte ich doch auf jeden Fall Folgendes festhalten. Entgegen der vielfach gehörten Behauptung, es handelt sich bei der gerade erläuterten Institution des Privateigentums nur um eine Konvention, muss vielmehr Folgendes konstatiert werden. Eine Konvention dient einem Zweck und es gibt zu ihr eine Alternative. So ist zum Beispiel das lateinische Alphabet eine Konvention. Es dient dem Zweck der schriftlichen Kommunikation. Und es gibt zu ihm eine Alternative, wie zum Beispiel das kyrillische Alphabet. Doch was ist der Zweck von Regeln beziehungsweise von Normen? Gäbe es keine interpersonellen Konflikte, das heißt, gäbe es aufgrund einer präestablierten Harmonie der Interessen aller Personen nie einen Konflikt, nie eine Situation, in der zwei oder mehr Personen ein und dasselbe Gut einer unterschiedlichen, inkompatiblen Nutzung zuführen wollen, dann benötigt man keine Normen. Es ist der Zweck von Normen, ansonsten unvermeidbaren Konflikt zu vermeiden. Eine Norm, die Konflikte erzeugt, anstatt sie zu vermeiden, widerspricht dem Sinn einer Norm. Es ist eine dysfunktionale Norm oder eine Perversion. Hinsichtlich des Zwecks der Konfliktvermeidung ist die Institution des Privateigentums nun aber ersichtlich keine bloße Konvention. Denn es gibt zu ihr keine Alternative. Nur privates, exklusives Eigentum macht es möglich, dass alle ansonsten unvermeidbaren Konflikte tatsächlich vermieden werden können. Und nur wenn privates Eigentum in letzter Instanz auf ursprüngliche individuelle Aneignungsakte zurückgeht, ist es möglich, dass jeder mögliche Konflikt von Anfang der Menschheit an vermieden werden kann. Denn nur eine erste Aneignung eines zuvor unbesessenen, unangeeigneten Gutes kann konfliktfrei erfolgen, einfach deshalb, weil per Definition niemand zuvor irgendetwas mit dem betreffenden Gut zu tun gehabt haben kann. Nun komme ich zum Problem der Normendurchsetzung und des Privateigentumsschutzes und der Rolle, die der Staat dabei einnehmen soll. So wichtig die Einsicht in die Alternativlosigkeit der Einrichtung des Privateigentums als Mittel der Konfliktlösung ist, so reicht sie doch nicht aus, um auch tatsächlich soziale Ordnung zu schaffen. Denn auch wenn jedermann weiß, wie Konflikte vermieden werden können, so ist es doch möglich, dass Personen Konflikte gar nicht vermeiden wollen, sondern sich von ihnen persönliche Vorteile auf Kosten anderer erhoffen. In der Tat, solange Menschen sind, wie sie sind, wird es auch Mörder, Räuber, Diebe und Betrüger geben, die sich nicht an die erläuterten Regeln halten und eine jede Sozialordnung benötigt darum, um Bestand zu haben, Mechanismen, die dafür sorgen, dass Regelbrecher erfolgreich in Schach gehalten werden. Doch wie ist diese Aufgabe zu lösen und durch wen? Die Standardantwort auf diese Frage lautet, dies, das heißt die Durchsetzung von Recht und Ordnung, ist die vornehmste und einzige Aufgabe des Staates. Das ist insbesondere die Antwort, die seitens des klassischen Liberalismus gegeben wird, auch von meinem persönlichen intellektuellen Lehrmeister, dem großen österreichischen Ökonomen und Gesellschaftstheoretiker Ludwig von Mises. Ob diese Antwort zutrifft, hängt davon ab, was der Staat ist, wie der Staat definiert wird. Der Staat ist, dieser Standardantwort zufolge, nicht einfach eine normale, spezialisierte Firma. Stattdessen wird der Staat als eine Agentur definiert, und das ist jetzt nicht nur meine Definition, das ist sozusagen die Standarddefinition eines Staates, wird definiert als eine Agentur, die durch zwei besondere logisch verbundene Merkmale gekennzeichnet ist. Erstens und entscheidend ist der Staat eine Agentur, die ein territoriales Monopol der Letztentscheidung bezüglich sämtlicher Konfliktfälle ausübt. Der Staat ist der ultimative Schiedsrichter bei allen Konfliktfällen, einschließlich solcher, in die er bzw. seine Agenten selbst verwickelt ist bzw. sind. Es gibt keine höhere Appellationsinstanz als den Staat selbst. Und zweitens besitzt der Staat ein territoriales Monopol der Besteuerung. Das heißt, der Staat kann einseitig, ohne die Zustimmung sämtlicher Betroffener, den Preis bestimmen, den die auf seinem Territorium ansässigen Personen für die Finanzierung seiner letztrichterlichen Tätigkeit bezahlen müssen. Möchte ich den Grundirrtum des Etatismus darstellen, den Grundirrtum zu glauben, der Staat könne dies. So weit verbreitet die Standardantwort auf die ihr entsprechende und die ihr entsprechende Auffassung von der Notwendigkeit und Wünschbarkeit der Einrichtung eines Staates als eines territorialen Monopolisten ultimativer Rechtsprechung ist, so steht sie doch im eklatanten Widerspruch zu elementaren ethischen und ökonomischen Gesetzen und Grundsätzen. Zunächst, zwei unter Ökonomen und politischen Philosophen nahezu einhellig akzeptierte Aussagen sind diese beiden. Erstens, jedes Monopol ist aus Sicht der Konsumenten schlecht. Monopol ist dabei in klassischer Weise definiert als ein einem einzigen Dienstleistungs- oder Güterproduzenten verliehenes Privileg, das heißt als Abwesenheit freien Eintritts in einen bestimmten Produktionsbereich. Nur ein Produzent, A, darf ein bestimmtes Gut X herstellen. Ein solcher Monopolist ist schlecht für Konsumenten, weil vor potenziellen Anbieterkonkurrenten geschützt, der Preis seines Produktes höher und dessen Qualität niedriger sein wird als bei freier Konkurrenz. Und zweitens, das ist auch eine Standardauffassung, die Produktion von Recht und Ordnung bzw. von Rechtssicherheit ist die erstrangige Aufgabe eines Staates, so wie ich ihn gerade definiert habe. Sicherheit wird dabei in der weiten, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verwendeten Bedeutung verstanden als Schutz von Leben, Eigentum und dem persönlichen Glücksstreben vor innerer und äußerer Aggression, das heißt vor Kriminalität und vor Krieg. Beide Aussagen sind offensichtlich miteinander unvereinbar. Doch hat dieser Umstand Ökonomen und Philosophen nur selten Sorgen bereitet. Und wenn doch, so ist es die typische Reaktion gewesen, die ausnahmslose Geltung der ersteren Aussage, Monopole sind schlecht für Konsumenten, in Zweifel zu ziehen, nicht aber die Gültigkeit der letzteren. Ein Staat muss ein Monopol der Rechtssicherheit sein. Dabei gibt es aber schlagende theoretische Gründe und Berge empirischer Evidenz dafür, umgekehrt die Gültigkeit der letzteren Aussage zu bestreiten, dass man zur Herstellung von Recht und Ordnung einen Monopolisten benötigt. Als territoriales Monopol der ultimativen Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung ist der Staat nicht nur irgendein Monopolist, wie zum Beispiel ein Milchmonopolist oder ein Automonopolist, der Milch oder Autos von vergleichsweise geringerer Qualität und zu vergleichsweise höheren Preisen produziert. Im Unterschied zu allen übrigen Monopolisten kann der Staat außer minderwertigen Gütern vielmehr auch Ungüter produzieren. Und in der Tat, wie gleich deutlich werden wird, der Staat muss erst Ungüter produzieren, er muss erst Steuern erheben, die offensichtlich kein Gut sind für diejenigen, die besteuert werden, ehe er irgendetwas herstellen kann oder irgendeinem etwas Gutes antun kann, das dann als minderwertiges Produkt angesehen werden könnte. Wenn eine Agentur Letztentscheidungsbefugnis in sämtlichen Fällen von Konflikt hat, dann hat sie diese Befugnis auch bezüglich aller Konfliktfälle, die sie selbst involvieren. Dementsprechend muss es erwartet werden, dass der Monopolist nicht bloß als Vermeider und Schlichter von Konflikten tätig wird, sondern dass er insbesondere auch selbst Konflikte herbeiführt oder provoziert, um sie dann zu seinen eigenen Gunsten zu entscheiden. Wenn man nur an den Staat appellieren kann, um Gerechtigkeit zu erfahren, wird Gerechtigkeit zunehmend zugunsten des Staates pervertiert. Hieran können auch Verfassungen oder oberste Gerichte nichts ändern. Denn es handelt sich hierbei doch immer um Staatsverfassungen und Staatsgerichte. Welche Begrenzungen diese Verfassungen einem Staat in seinem Tun auch immer auferlegen mögen, die Entscheidung darüber, ob sein Handeln rechtens oder unrechtens ist, wird in allen Fällen von Personen getroffen, die selbst Agenten des Staates sind. Es ist daher voraussehbar, dass die Definition von Privateigentum und Eigentumsschutz kontinuierlich zugunsten der legislativen Gewalt des Staates verändert und ausgehöhlt wird. An die Stelle eines ewigen, unverrückbaren, erkenn- und einsehbaren Rechtes tritt willkürliche Gesetzgebung. Mehr noch, als Letztentscheidungsinstanz verfügt der Staat auch über territoriale Steuerhoheit. Das heißt, er darf einseitig, ohne Zustimmung der davon Betroffenen, den Preis festlegen, den die ihm unterworfenen Privatrechtssubjekte für das staatlich erbrachte, pervertierte Recht zu entrichten haben. Eine steuerfinanzierte Agentur, die beansprucht, Leben und Eigentum zu schützen, ist freilich ein Widerspruch in sich. Es ist ein enteignender Eigentumsbeschützer. Man muss erst Steuern erheben, Enteignung vornehmen, ehe man dann mit seinen angeblichen Schutzaufgaben beginnt. Motiviert wie jedermann durch Selbstinteresse und durch den Wunsch, Arbeitsleid zu vermeiden, aber ausgestattet mit einer einzigartigen Befugnis, Steuern zu erheben, ist es darum zu erwarten, dass die Agenten des Staates stets versuchen werden, die Ausgaben für Sicherheit zu maximieren und gleichzeitig die tatsächliche Produktion von Sicherheit zu minimieren. Je mehr Geld man ausgeben kann und je weniger man dafür arbeiten und leisten muss, umso besser ist man dran. Dazu kommen noch zusätzliche Fehler. Dies ist sozusagen der Grundsatz, das grundsätzliche Problem der etatistischen Lösung. Neben dem Grundirrtum des Etatismus gibt es noch weitere spezielle Irrtümer bezüglich des besonderen Falls eines demokratischen Staates, die ich hier zumindest andeutungsweise ansprechen will. Eine ausführliche Behandlung dieses Themas ist ebenfalls andernorts erfolgt in meinem Buch Demokratie, der Gott, der keiner ist. Ein paar Exemplare habe ich im Vorraum gesehen. Ich würde Ihnen unbedingt empfehlen, sich dieses Buch zuzulegen. Das gehört in jede Bibliothek eines gebildeten Menschen. Die traditionelle, vormoderne Form des Staates ist die einer absoluten Monarchie. Der Monarchie als Staatsform wurde jedoch vorgeworfen, insbesondere auch von klassisch liberaler Seite, dass sie unvereinbar mit dem ehernen Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz ist und stattdessen auf personellen Privilegien beruht. Darum, so wurde argumentiert, galt es den monarchischen Staat durch einen demokratischen Staat zu ersetzen, indem man jedermann gleichberechtigte Teilnahme an und Zutritt zu der Staatsregierung gewähre, statt diese einer privilegierten Klasse von Adligen vorzubehalten, meinte man, den Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz entsprechen zu können. In Wahrheit ist diese demokratische Gleichheit jedoch etwas völlig anderes und gänzlich unvereinbar mit der Idee eines universellen Rechts, das für jedermann gleichermaßen überall und immer Geltung hat. Der vormalige beanstandete Dualismus des Rechtes, eines höheren Rechts der Könige und Adligen und eines niederen Rechts der Untertanen, bleibt unter demokratischen Bedingungen weiterhin in Kraft, wenn auch in etwas anderer Gestalt. Er verwandelt sich nunmehr in einen Dualismus von sogenanntem öffentlichen Recht auf der einen Seite und Privatrecht auf der anderen, sowie der Überlegenheit des Ersteren, des öffentlichen Rechts, gegenüber dem Letzteren, dem Privatrecht. Unter demokratischen Bedingungen hat jede Person ein gleiches Eintrittsrecht in die Staatsregierung. Jeder kann sozusagen König werden, nicht nur ein privilegierter Personenkreis. Es gibt von daher in der Demokratie keine personellen Privilegien oder keine privilegierten Personen. Doch gibt es funktionelle Privilegien und privilegierte Funktionen. Solange und insofern eine Person in offizieller staatlicher Funktion tätig ist, unterliegt ihr Handeln den Bestimmungen des öffentlichen Rechtes und nimmt sie damit eine privilegierte Position gegenüber Personen ein, die unter der Autorität des bloßen Privatrechts stehen. Als staatliche Funktionsträger dürfen Personen Handlungen durchführen, die ihnen als bloßen Privatpersonen strikt als kriminell untersagt sind. Insbesondere dürfen öffentlich Bedienstete ihre eigene Tätigkeit durch Steuern finanzieren oder subventionieren. Das heißt, sie müssen ihr Einkommen nicht, wie bei Privatrechtssubjekten der Fall, durch den Verkauf von Gütern oder Dienstleistungen erzielen, für die es freiwillig zahlende Abnehmer gibt, sondern sie dürfen einseitig auferlegte Zwangsabgaben erheben. Kurz, sie dürfen als Staatsbedienstete das tun und davon leben, was im normalen Privatrechtsverkehr als Diebstahl und Diebesbeute gilt. Sozialpolitik zum Beispiel ist nichts anderes als im Privatrechtsverkehr stehlen und hehlen. Das nennt man in der Politik allerdings dann Sozialpolitik. Im Privatrechtsverkehr darf niemand einem anderen erzwungenermaßen Geld aus der Tasche ziehen. Staatlich Bedienstete als Steuereintreiber dürfen so etwas. Wenn ich eine Person zwinge, unter Gewaltandrohung für mich zu arbeiten, dann zählt das als Sklaverei. Wenn Personen zum Wehrdienst eingezogen werden, dann gilt das als rechtens im Rahmen des sogenannten öffentlichen Rechtes. Der Unterschied zwischen Herrschern und Untertanen verschwindet also unter demokratischen Verhältnissen in keiner Weise. Vielmehr, anstatt Diebstahl und Herrschaftsausübung auf nur einen König und wenige Adlige zu begrenzen, wie unter monarchischen Bedingungen, erlaubt es die Demokratie allen Personen, zum Dieb zu werden und sich an der Diebesbeute zu beteiligen. Jeder, der an demokratischen Wahlen teilnimmt, tut dies. Unter demokratischen Bedingungen wird sich von daher die für ein jedes Monopol der ultimativen Rechtsprechung und Durchsetzung voraussagbare Tendenz, den Preis für Recht und Ordnung stetig zu verteuern und Recht qualitativ zunehmend durch Unrecht zu ersetzen, nicht vermindern, sondern voraussehbar nur noch weiter verstärken. Als Erbmonopolist betrachtet ein König bzw. ein Prinz sein Territorium und die unter seiner Rechtshoheit stehenden Bewohner als sein persönliches vererbliches Eigentum Und er ist mit der monopolistischen Ausbeutung dieses seines Eigentums befasst. Dies Monopol und die Praxis monopolistischer Ausbeutung verschwindet in der Demokratie nicht. Was in der Demokratie vielmehr geschieht, ist dies. An die Stelle von König und Adel, die das Land als ihr Erbeigentum betrachten und es entsprechend ausbeuten, treten temporäre und beliebig austauschbare Verwalter desselben Landes. Diese Verwalter sind und begreifen sich nicht als Eigentümer des betreffenden Landes, aber solange sie in offizieller Funktion handeln, ist es ihnen gestattet, das Land zu ihren eigenen Gunsten und dem ihrer Günstlinge auszubeuten. Das heißt, demokratische Herrscher verfügen über ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht bezüglich eines Landes. Sie haben das, was man Usufrukt nennt. Aber sie sind nicht die Eigentümer des Kapitalstocks, den das Land repräsentiert. Ausbeutung hört damit nicht auf. Im Gegenteil, die Ausbeutung wird weniger berechnend, weil sich ein Verwalter im Gegensatz zu einem Eigentümer wenig oder gar nicht um die Rückwirkungen seiner gegenwärtigen Handlungen auf den Wert des Kapitalstocks kümmert. Ausbeutung wird kurzfristig und führt zu erhöhtem Kapitalverzehr. Was ich heute nicht sozusagen ausbeute, morgen kann ich es nicht mehr tun, denn ich bin nicht mehr am Ruder. Also sind meine Orientierungen ganz kurzfristiger Natur. Nun komme ich zur Lösung des Problems der Normendurchsetzung. Wenn der Staat und insbesondere der demokratische Staat nachweislich untauglich ist, soziale Ordnung aufrechtzuerhalten, wenn er anstatt Konflikte vermeiden zu helfen, selbst die Quelle andauernden Konfliktes ist. Und wenn er anstatt Rechtssicherheit zu gewährleisten, selbst durch Gesetzgebung andauernd Unsicherheit schafft und Recht durch Willkür ersetzt, dann stellt sich unausweichlich die Frage nach der korrekten, offenkundig nicht etatistischen Lösung des Problems sozialer Ordnung, nämlich von Recht und Rechtsdurchsetzung, also Sicherheit. Die Lösung ist eine reine Privatrechtsordnung. Das heißt, eine Gesellschaft, in der jede Person und Institution ein und denselben eingangs erläuterten Rechtsregeln unterworfen ist. Es gibt in dieser Gesellschaft kein sogenanntes öffentliches Recht, das Staatsangestellten funktionelle Privilegien gegenüber bloßen Privatpersonen einräumt. Und es gibt kein öffentliches Eigentum. Es gibt kein ultimatives Rechtsmonopol und kein Steuerprivileg. Es gibt in dieser Gesellschaft nur Privateigentum und ein für jedermann gleichermaßen gültiges Privatrecht. Demzufolge ist es niemandem gestattet, Eigentum anders zu erwerben als durch ursprüngliche Aneignung, durch Produktion oder durch freiwilligen Austausch. Und niemandem ist es gestattet, eine andere Person an der freien Nutzung ihres privaten Eigentums zu hindern. Das heißt, jede Person ist berechtigt, mit ihrem Eigentum bei der Herstellung aller beliebigen Güter und Dienstleistungen mit jeder anderen Person in Wettbewerb um freiwillig zahlende Kunden zu treten. Konkret im Hinblick auf unser Problem bedeutet dies, die Produktion von Sicherheit, von Recht und Ordnung wird in einer Privatrechtsgesellschaft von frei finanzierten und im freien Wettbewerb miteinander stehenden Dienstleistern und Dienstleistungsunternehmen erledigt, genauso wie die Produktion aller übrigen Güter und Dienstleistungen auch. Es wäre vermessen, die genaue Struktur der sich in einer Privatrechtsgesellschaft herausbildenden und entwickelnden Sicherheitsindustrie voraussagen zu wollen. Doch stellt es keine Schwierigkeiten dar, einige ganz zentrale Unterschiede herauszuarbeiten, die eine privatrechtlich organisierte Sicherheitsindustrie ebenso grundsätzlich wie vorteilhaft von der gegenwärtigen, sattsam bekannten staatlichen Produktion von Unrecht und Unordnung unterscheiden. Obwohl Selbstverteidigung im Rahmen einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft nur eine zweitrangige Rolle bei der Produktion von Sicherheit spielen wird, aus Gründen, die ich auch weiter unten noch eingehender erläutern werde, so gilt es doch zunächst festzuhalten, dass in einer Privatrechtsgesellschaft jedermanns Recht, sich selbst gegenüber Angreifern auf seine Person und sein Eigentum verteidigen zu dürfen, völlig unbestritten ist. Im Unterschied zur gegenwärtigen etatistischen Praxis, die Bürger zunehmend zu entwaffnen und Angreifern wehrlos auszuliefern, wehrlose Bürger schützen schließlich auch den Staat bei seinen Steuereintreibungen. Im Gegensatz dazu ist der private Besitz von Waffen in einer Privatrechtsgesellschaft sakrosankt. Und wie man aus der Erfahrung des keineswegs wilden Westens weiß, sowie aus einer ganzen Reihe von neueren empirischen Untersuchungen über den Zusammenhang von Waffenbesitz und Kriminalität, ist es mit der Kriminalitätsrate so, dass diese Kriminalitätsrate umso niedriger ist, je höher und weiter verbreitet der private Waffenbesitz ist. More guns, less crime. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz sind, wo es so etwas gibt wie eine allgemeine Volksbewaffnung. Und die Kriminalitätsrate der Schweiz ist niedriger als die Österreichs. Doch wie man in einer entwickelten Wirtschaft in aller Regel nicht seine eigenen Schuhe, Anzüge, Fernsehapparate und Telefone produziert, so ist es zu erwarten, dass man sich auch hinsichtlich der Produktion von Sicherheit weitgehend auf die Vorteile der Arbeitsteilung verlässt. Und das umso mehr, je mehr Eigentum eine Person besitzt, beziehungsweise je reicher eine Gesellschaft ist. Der Großteil des Angebots an Sicherheitsleistungen wird von daher zweifellos seitens spezialisierter und miteinander im Wettbewerb um freiwillig zahlende Kunden stehenden Unternehmen erbracht werden. Durch diverse private Polizei-, Versicherung- und Schlichtungsagenturen. Wollte man den entscheidenden Unterschied, einer privatrechtlich organisierten Sicherheitsindustrie zur gegenwärtigen etatistischen Praxis in einem einzigen Wort zusammenfassen, so wäre dieses Wort Vertrag. Der Staat operiert als ultimativer Rechtsmonopolist in einem vertraglosen rechtlichen Vakuum. Es gibt keinen Vertrag zwischen Staat und Bürger. Es ist nicht fixiert, wem was als Eigentum gehört und was es darum zu schützen gilt. Es ist nicht fixiert, welche Leistung staatlicherseits erbracht wird, was im Fall der Nichterbringung dieser Leistung geschieht, noch was der Preis ist, den der Kunde für eine derartige Leistung, wenn man das so nennen kann, zu zahlen hat. Vielmehr setzt der Staat die Regeln des Spiels einseitig fest und kann sie während des Spiels per Gesetzgebung einseitig verändern. Ein derartiges Verhalten ist für frei finanzierte Sicherheitsanbieter ersichtlich ausgeschlossen. Man stelle sich nur einmal einen Sicherheitsanbieter vor, gleichgültig ob Polizei, Versicherer oder Schlichter, dessen Angebot darin besteht, zu sagen, ich garantiere dir vertraglich gar nichts, weder sage ich dir, welche Sachen es denn konkret sind, die ich als dein Eigentum zu schützen gedenke, noch sage ich dir, was ich mich zu tun verpflichte, wenn ich meine Leistung deiner Auffassung zufolge nicht erbringe, aber ich behalte mir in jedem Fall das Recht vor, einseitig den Preis für meine dermaßen undefinierte Leistung festzulegen. Ein solcher Anbieter würde mangels Kunden sofort vom Markt verschwinden. Jeder private, frei finanzierte Sicherheitsproduzent muss seinen prospektiven Kunden darum einen Vertrag anbieten. Und diese Verträge müssen, um freiwillig zahlenden Kunden annehmbar erscheinen zu können, klare Eigentumsbeschreibungen sowie klar und eindeutig definierte wechselseitige Leistungen und Verpflichtungen enthalten. Und sie können während ihrer vereinbarten Geltungsdauer nur im wechselseitigen Einverständnis aller Betroffenen verändert werden. Na, aus diesem Grundvorzug ergeben sich alle übrigen Vorzüge einer privatrechtlich organisierten Sicherheitsindustrie. So sorgt der Wettbewerb unter frei finanzierten Sicherheitsagenturen zunächst einmal dafür, dass der Preis für Sicherheit per Werteinheit tendenziell fällt, während er unter gegenwärtigen monopolistischen Bedingungen ständig steigt. Darüber hinaus sorgt Wettbewerb dafür, dass es weder zur Über- noch zur Unterproduktion von Sicherheit kommt, sondern das Gut Sicherheit den Stellenwert einnimmt, den ihm freiwillig zahlende Konsumenten tatsächlich zumessen. Sicherheitsgüter und Leistungen stehen im Wettbewerb mit allen anderen Gütern und Leistungen. Je mehr Geld für die Produktion von Sicherheit aufgewendet wird, umso weniger Geld bleibt, um andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel nach einem Auto oder Urlaub, zu befriedigen. Ähnlich sind Sicherheitsleistungen, die einer Personengruppe A zukommen, nicht mehr verfügbar für eine Gruppe B. Unabhängig von freiwilligen Konsumentenentscheidungen und frei vom Druck, Verluste vermeiden zu müssen, weil man ja sich Verluste immer durch Steuern wieder ausgleichen kann, sind die diesbezüglichen Entscheidungen des Staates, nämlich wie viel Sicherheit soll ich denn produzieren und für wen, grundsätzlich willkürlich. In einem System wettbewerblich betriebener Sicherheitsproduktion verschwindet diese Willkür. Sicherheit erhält die ihr in den Augen der Konsumenten tatsächlich erscheinende relative Bedeutung, und niemandes Sicherheit wird auf Kosten der Sicherheit anderer begünstigt. Jeder erhält so viel Sicherheit, wie es seiner persönlichen Zahlungsbereitschaft entspricht. Doch insbesondere sind die Vorteile einer auf vertraglicher Basis beruhenden Produktion von Recht und Ordnung inhaltlich qualitativer Natur. Da ist das zunächst das Problem der Verbrechensbekämpfung. Der Staat ist hier notorisch ineffizient, weil die Bezahlung seiner mit dieser Aufgabe betreuten Agenten aus Steuermitteln, das heißt unabhängig von ihrer Produktivität, erfolgt. Warum sollte man arbeiten, wenn man auch für das Nichtstun belohnt wird? Warum soll ich Verbrecher jagen, wenn ich auch stattdessen Tickets ausstellen kann für Leute, die das Auto falsch geparkt haben? Mehr noch, es darf sogar unterstellt werden, dass die staatlichen Verbrechensbekämpfer ein gewisses Interesse an einer hohen Kriminalitätsrate haben, weil sich auf diese Weise höhere Budgetzuweisungen rechtfertigen lassen. Und noch schlimmer, bei der staatlichen Verbrechensbekämpfung spielt das Opfer und die Opferentschädigung keinerlei nennenswerte Rolle. Der Staat entschädigt Opfer nicht, obwohl er angeblich für die Verteidigung zuständig ist. Ganz im Gegenteil, das Opfer wird noch zusätzlich beleidigt, indem man es als Steuerzahler auch noch zur finanziellen Unterhaltung des eingekerkerten Täters heranzieht, wenn man ihn denn fasst und die dann dafür sorgen müssen, dass die Täter ihr tägliches Müsli, Fernsehprogramm und ähnliche Annehmlichkeiten genießen können. Ganz anders ist die Situation dagegen in einer Privatrechtsgesellschaft. Sicherheitsanbieter, namentlich Versicherungen, müssen ihre Klienten im Schadensfall entschädigen. Andernfalls finden sie schlicht keine Kunden. Sie müssen von daher effizient bei der Verbrechensbekämpfung sein. Sie müssen effizient bei der Prävention von Verbrechen sein, denn wenn sie ein Verbrechen nicht verhindern, müssen sie zahlen. Sie müssen effizient sein bei der Wiederauffindung gestohlener Güter, denn andernfalls müssen sie diese Güter ersetzen. Einem Freund ist ein VW gestohlen worden in Italien. Daraufhin ist er zur italienischen Polizei gegangen. Die Polizei hat ein Protokoll aufgenommen. Die Frage war, was machen Sie denn jetzt? Antwort, das heften wir jetzt ab. Sein Versicherungsagent hat das Auto nach 2 Tagen in Italien gefunden. Aus einem ganz einfachen Grund. Das, was wiedergefunden werden wird, muss nicht ersetzt werden. Und vor allem müssen Sie effizient sein, Versicherungsorganisationen, bei der Aufspürung von Tätern. Denn nur wenn der Täter aufgespürt wird, ist es möglich, ihn für die Opferentschädigung heranzuziehen und auf diese Weise die Kosten des Versicherers und damit zusammenhängt die Prämien für die Versicherungsnehmer niedrig zu gestalten. Darüber hinausgehend wirkt sich eine privatrechtlich organisierte Sicherheitsindustrie auch generell friedensförderlich aus. Staaten sind, wie schon ausgeführt, von Natur aus aggressiv. Sie können Konflikte verursachen oder provozieren, um diese dann zu ihren eigenen Gunsten zu lösen. Oder anders gesagt, Staaten dürfen die mit Aggression verbundenen Kosten auf andere Personen, das ist die Steuerzahler, abwälzen und sind von daher aggressiver, sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch gegenüber Ausländern in der Form von kriegerischen Handlungen. Dagegen sind konkurrierende Versicherungen von Natur aus defensiv und friedfertig. Denn einerseits ist jede Aggression kostspielig, erfordert also höhere Prämien und führt somit zum Verlust von Kunden. Und andererseits sind nicht alle Risiken versicherbar. Nur Risiken, die den Charakter von Unfällen haben, sind versicherbare Risiken. Risiken dagegen, deren Wahrscheinlichkeit durch individuelle Handlungswahlen beeinflusst werden können, sind nicht versicherbar, sondern müssen individuell getragen und verantwortet werden. So ist es zum Beispiel versicherungstechnisch unmöglich, sich gegen das Risiko zu versichern, morgen Selbstmord zu begehen oder das eigene Haus in Brand zu setzen. Ebenso ist es unmöglich, sich gegen das Risiko eines Geschäftsbankrotts, der Arbeitslosigkeit oder das Gefühl, seine Nachbarn nicht ausstehen zu können, zu versichern. Denn in jedem dieser Fälle hat eine Person individuelle Kontrolle, direkt oder indirekt, hinsichtlich des Eintretens des betreffenden Ereignisses. Diese Nichtversicherbarkeit individueller Handlungen und Gefühle bedeutet konkret, dass keine Versicherung bereit sein wird, das Schadensrisiko abzudecken, das auf provokanten Handlungen der Versicherungsnehmer resultiert. Jeder Versicherer wird vielmehr darauf bestehen, dass sich sämtliche Versicherungsnehmer verpflichten, auf Provokationen aller Art zu verzichten. Ansonsten weigert man sich, eine Versicherung vorzunehmen. Aus denselben finanziellen Erwägungen heraus werden Versicherer auch darauf bestehen, dass sich sämtliche Versicherungsnehmer dazu verpflichten, von allen Formen der Selbstjustiz Abstand zu nehmen, außer vielleicht in ganz exzeptionellen Fällen. Denn Selbstjustiz, auch wenn sie rechtens ist, erzeugt in jedem Fall Unsicherheiten und provoziert mögliche Vergeltungstaten seitens Dritter. Indem Versicherungsnehmer stattdessen verpflichtet werden, sich geregelten und öffentlich durchsichtigen Verfahren zu unterwerfen, wann immer sie sich für angegriffen und geschädigt halten, können solche Störungen und damit verbundene Kosten weitgehend vermieden werden. Schließlich ist es erwähnenswert, dass die Verfolgung opferloser Verbrechen, wie zum Beispiel die Herstellung oder der Konsum sogenannter illegaler Drogen, die Prostitution oder das Glücksspiel, im Rahmen einer Privatrechtsgesellschaft keinerlei Rolle spielen wird. Während steuerfinanzierte Agenturen gegenwärtig in großem Stil und mit riesigem Aufwand gegen solche sogenannten Verbrechen vorgehen, würden frei finanzierte Versicherungen sie als nicht aggressive Privatangelegenheiten ignorieren. Eine Versicherung gegen derartige Verbrechen, opferlose Verbrechen, würden höhere Versicherungsprämien erfordern. Doch da diese Verbrechen im Unterschied zu einem echten Verbrechen gegen Person und Eigentum keinerlei Opfer erzeugen, würde sich kaum jemand finden, der für einen derartigen Schutz mehr Geld auszugeben bereit wäre. Und noch etwas gilt es in diesem Zusammenhang zu konstatieren. Während Staaten, wie schon festgestellt, immer und überall darauf bedacht sind, ihre Bevölkerung zu entwaffnen und somit eines zentralen Mittels der Selbstverteidigung zu berauben, kommt es in einer Privatrechtsgesellschaft zur umgekehrten Tendenz einer systematischen Volksbewaffnung. Man stelle sich nur einmal vor, ein Sicherheitsproduzent mache es zur Bedingung, dass jeder seiner Kunden sich erst vollständig zu entwaffnen habe, ehe man ihn dann zu verteidigen gedenke. Mit Recht würde jedermann dies für einen bösen Witz halten und das Angebot dankend ablehnen. Im Gegensatz dazu belohnen Versicherungsgesellschaften bewaffnete und insbesondere in der Handhabung von Waffen ausgebildete Personen mit niedrigeren Versicherungsprämien, genauso wie sie heute schon die Besitzer von Warnanlagen und Safes belohnen. Schließlich hat ein System konkurrierender Sicherheitsproduzenten eine zweifache Auswirkung auf die Entwicklung des Rechtes. Zum einen erlaubt es eine größere Variabilität des Rechtes, als es unter monopolistischen Bedingungen der Fall ist. Die Sicherheitsproduzenten können nicht nur hinsichtlich des Preises, sondern auch mittels Produktdifferenzierung konkurrieren. Katholische Produzenten mögen kanonisches Recht anbieten, jüdische Produzenten mosaisches Recht, muslimische Produzenten islamisches Recht und nicht religiöse Produzenten säkulares Recht. Niemand muss unter einem fremden Recht leben. Zum anderen fördert dasselbe System privater Rechts- und Ordnungsproduktion gleichzeitig auch eine Tendenz zur Rechtsvereinheitlichung. Denn das heimische, das kanonische, mosaische, römische und so weiter Recht findet ja nur Anwendung auf diejenigen Personen, die es tatsächlich gewählt haben. Das kanonische Recht zum Beispiel wird nur auf bekennende Katholiken und bei intrakatholischen Zwistigkeiten angewendet. Doch kann es zum Beispiel auch zu Streit zwischen Katholiken und Moslems kommen und beide Rechtsordnungen mögen in bestimmten Fällen nicht zum gleichen Urteil gelangen. In diesem Fall gibt es für alle betroffenen Parteien, Versicherer und Versicherungsnehmer, nur eine Lösung. Für diesen Fall muss sich ein jeder Versicherer und jeder seiner Klienten von vornherein dem Urteil eines unabhängigen Schlichters unterwerfen. Dieser Schlichter ist nicht nur unabhängig, er ist auch die einhellige Wahl beider Versicherer. Der Schlichter wird gewählt aufgrund der gemeinsamen Erwartung, dass er die Fähigkeit besitzt, wechselseitig annehmbare Lösung in Fällen von Intergruppenkonflikten zu formulieren. Scheitert er an dieser Aufgabe und verkündet Urteile, die von der einen oder der anderen Seite als unfair angesehen werden, so wird er im nächsten Fall von einem anderen, konkurrierenden Schlichter abgelöst werden. Aus dieser ständigen, sachlich unerlässlichen Kooperation diverser Versicherer und unabhängiger Schlichterorganisationen bei der Behandlung von Intergruppenkonflikten erwächst so eine stetige Tendenz zur Vereinheitlichung des Eigentums- und Vertragsrechts sowie der Harmonisierung von Verfahrens-, Beweis- und Schlichtungsregeln. Jeder Versicherer und Versicherungsnehmer ist Teilnehmer eines integrierten Systems umfassender Konfliktvermeidung und Friedenssicherung. Jeder Konflikt und jeder Schadensanspruch, gleichgültig wo, zwischen wem und von wem an wen gerichtet, fällt in die Rechtsprechung eines oder mehrerer genau angebbarer Versicherer und wird entweder mittels des heimatlichen Rechts eines einzelnen Versicherers oder aber des internationalen Schlichterrechts, auf das man sich von vornherein vertraglich geeinigt hat. An die Stelle von Konflikt und Unrecht, wie sie die gegenwärtige etatistische Situation kennzeichnen, tritt damit Frieden, Recht und Rechtssicherheit. Ich danke Ihnen.